Jetzt kommen wir zu 124. Wieder eine Treppe höher. Ein Stufenlied von David. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, sage doch Israel, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als die Menschen wieder uns aufstanden, dann würden sie uns lebendig verschlungen haben. Als ihr Zorn gegen uns entbrannte, dann würden uns die Wasser überflutet haben, würde ein Strom über unsere Seele gegangen sein. Dann würden über unsere Seele gegangen sein die stolzen Wasser. Gepriesen sei der Herr, der uns nicht zum Raub gab ihren Zähnen. Unsere Seele ist entronnen, wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sehen gleich, der achte Vers schließt schon wieder an Psalm 121, 2. Also es ist auch darauf zu achten, wie diese Psalmen sich immer wieder aufeinander beziehen, rückbeziehen. Hier wird der Psalm eröffnet mit dem zweimaligen, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre. Und von dem ist dann alles Weitere abhängig. Darum habe ich als Titel gesetzt für diesen Psalm, der Herr ist für uns. Israel drückt also hier aus, wenn der Herr nicht für Israel gewesen wäre, dann wäre Israel durch die Feinde total vernichtet worden. Und das leuchtet uns ein. Gott hat Israel Verheißungen gegeben schon an Abraham und darum, er war grundsätzlich für Israel und konnte so die Totalvernichtung nie zulassen. Also dieses für uns ist ganz wichtig. Und jetzt nehmen wir das für uns Christen, denn diese Psalmen sind ja auch direkt für uns geschrieben. Und da lesen wir Römer 8. Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Und so weiter. Hier ist alles abhängig bis zum Schluss des Kapitels von diesem, wenn Gott für uns ist. Darauf gründet sich die Tatsache, dass Gott bereit war, seinen Sohn zu geben. Darauf gründet sich auch die ganze Heilssicherheit und Heilsgewissheit in den letzten Versen von Römer 8, dass nichts uns je scheiden wird. Vers 39. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist diese Gewissheit, weil Gott für uns ist und er sich dafür verpflichtet hat. Ich habe schon gesagt, von Jahr 70 nach Christus bis heute ist die Bilanz 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Aber es konnte nicht vernichtet, ausgerottet werden, weil gilt, dass der Herr für Israel ist. Der Psalm ist so aufgebaut, es beginnt zweimal mit wenn nicht, Vers 1, wenn nicht, Vers 2, und dann kommt Vers 3, dann, Vers 4, dann, Vers 5, dann. So ist der Psalm aufgebaut. Und dann haben wir wieder ein besonderes Bild, das uns nicht mehr geläufig ist. Das Bild mit dem Vogelfänger. Vers 7. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge, der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Also Vogelfänger, die mit den Netzen die Vögel einfangen und da hat es ein Loch im Netz und der Vogel kann im letzten Moment noch entrinnen. Das als Bild, wie Gott im letzten Moment noch Ausweg gibt, dass Israel nicht vernichtet werden kann. Zweimal haben wir dann das Wort entronnen bzw. gerettet. Das ist das gleiche auf Hebräisch. Nimlat. Und so kommen wir bereits zu Psalm 125. Ein Lied der Hinaufzüge. Die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Jerusalem, Berge sind rings um sie her, so ist der Herr rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Denn die Ruge der Gesetzlosigkeit wird auf dem Los der Gerechten nicht ruhen, damit die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken nach Unrecht. Tue Gutes, Herr, den Guten und denen, die aufrichtig sind in ihren Herzen. Die aber auf ihre krummen Wege abbiegen, die wird der Herr dahin fahren lassen, mit denen, welche Frevel tun. Wohlfahrt, Shalom, über Israel. Wir müssen wieder uns vorstellen, jetzt gehen wir mit den großen Zügen nach Jerusalem hinauf. Und da war immer diese Gegend vor Augen. Der Tempelberg und dann die Berge rundherum. Der Ölberg und so weiter. Und darum auch hier wieder in diesem Psalm, man beschäftigt sich zuerst mit dem Berg Zion. Jedes Jahr, wenn man wieder zum Tempelberg kam, der Berg Zion war immer noch da. Jerusalem ist ein Erdbebengebiet, aber der Tempelberg ist immer noch da, seit Jahrtausenden. Er ist irgendwie unerschütterlich, unerschütterlich. Und darum sagt der Psalmist, eigentlich sind alle, die auf den Herrn vertrauen, die sind so wie der Berg Zion. Den kann man nicht erschüttern. Der bleibt. Natürlich, der erste Tempel ist zerstört worden. Der zweite Tempel ist verwüstet worden. Jerusalem ist immer und immer wieder zerstört worden, durch die ganze Geschichte hindurch. Aber der Berg blieb. Und so können Gläubige, die auf den Herrn vertrauen, durch schlimme Dinge hindurchgehen. Aber sie bleiben so wie der Berg Zion. Der steht heute noch und ist ins Zentrum der Weltpolitik gerückt. Dann kommt ein zweiter Vergleich in Vers 2. Da ist Jerusalem. Zur Zeit von David war Jerusalem ja nur ein kleines Städtchen am Südabhang des Zionsberges. Das muss man sich so vorstellen. Und Salomo hat dann die Stadt erweitert nach Norden bis auf die Bergspitze und hat dort auf der Bergspitze, auf dem Felsen, dann den Tempel gebaut. Also jetzt gibt es aber da rundherum um diese Stadt Berge. Jerusalem, Berge sind rings um sie. Und jetzt wird verglichen, eigentlich ist so der Herr wie ein Schutz um die Gläubigen her. Diese schützenden Berge, der Ölberg, dann der Berg, der Nordwesthügel mit Golgatha, der Nordhügel, wo die Teiche Bethesda waren in den Evangelien, Johannes 5, und dann den Südwesthügel, der heute Berg Zion heißt, in Jerusalem. Ja, und wenn wir uns das so überlegen, diese Berge haben ja alle eine große Bedeutung. Ich habe schon erklärt, der Ölberg ist der Berg der Weltmission. Dort hat der Herr Jesus in Apostelgeschichte 1,8 den Auftrag zur Weltmission gegeben. Aber er ist auch der Berg der Wiederkunft Christi zum Gericht, Zacharja 14. Und weiter am Westabhang des Ölberges war ja der Garten Gethsemane. Und dort hat der Herr Jesus in Matthäus 26, 36 den Vater gebetet, wenn es möglich ist, dann soll dieses Leiden von Golgatha an ihm vorübergehen. Und es war nicht möglich. Und der Herr hat dort gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also auf diesem, am Westabhang des Ölberges hat der Herr ganz klar entschieden, ich gehe um jeden Preis nach Golgatha. Und wenn wir dann daran denken, der Südwesthügel, das war der Berg des letzten Abendmahls. Dort war dieser in Lukas 22, 8 bis 23 erwähnte Obersaal, wo der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, bevor er litt. Damit in den weiteren 2000 Jahren seine Nachfolger immer wieder durch dieses Mahl an seine Leiden denken würden. Und dann haben wir den Nordhügel. Zuerst den Nordwesthügel. Noch etwas. Der Südwesthügel ist auch gleichzeitig der Berg des Pfingstereignisses. Dieser Obersaal in Apostelgeschichte 1, 13 und dann dieses Haus in Kapitel 2, 1 bis 4 müssen wir auf diesem Berg ansiedeln. Denn auf diesem Südwesthügel war auch das urchristliche Quartier im ersten Jahrhundert. Man hat dort heute noch eine Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Da ist der Toraschrein ausgerichtet, nicht wie alle anderen Synagogen, zum Tempelberg, sondern nach Golgatha, zum Nordwesthügel. Das ist also eine jüdisch-christliche Versammlungsstätte aus dem ersten Jahrhundert. Und das war also auch der Berg des Pfingstereignisses, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, um die Kraft und Hilfe zu sein für 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und er ist immer noch da. Es ist eigentlich eine Beleidigung Gottes, wenn man bittet um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann sagt man nämlich, dass das, was wir haben, das ist nichts. Dann verachtet man den Geist Gottes, der da ist. Der Heilige Geist wird erst bei der Entrückung weggehen mit der Gemeinde. Und dann wird er am Anfang des tausendjährigen Reiches wieder neu ausgegossen werden über alles Fleisch. Joel 3. Nach diesen Tagen. Das ist aber nach der Drangsal von Joel 2. Also wer Joel 3 auf heute anwendet, der ist total im Fahrplan durcheinander. Und beleidigt Gott, denn der Heilige Geist ist da. Diese Kraft ist da. Aber wenn wir unser Leben nicht ordnen, immer wieder neu, dann kann der Heilige Geist nicht wirken. Das ist das Problem. Wir müssen unser Leben vor Gott ordnen und Dinge, die uns bewusst sind, in Ordnung bringen, bekennen. Und dann kann der Heilige Geist ganz normal wirken. Da müssen wir kein Theater und kein Trara machen. Das kommt automatisch. Aber das ist die Voraussetzung. Nun, das ist der Berg des Pfingstereignisses. Die Kraft Gottes für 2000 Jahre Kirchengeschichte. Dann haben wir den Nordwesthügel. Das ist der Berg mit Golgatha. Matthäus 27, Vers 33. Dort hat der Herr Jesus Frieden mit Gott gemacht. Und dann haben wir noch den Nordhügel mit Bethesda, wo der Herr Jesus gezeigt hat, dass wir Menschen, die unfähig sind, von unserer Sünde geheilt zu werden, weil wir Gelähmte sind in Bezug auf Gott. Wir können Gottes Gebote nicht befolgen aus unserer Kraft. Wir können nicht wandeln nach Gottes Geboten. Aber der Herr Jesus hat in Bethesda diesen Gelähmten geheilt. Und jetzt sehen wir all diese Berge rund um Jerusalem her, sprechen von Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Jerusalem, Berge sind rings um sie her. So ist der Herr rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Und da kommt noch etwas dazu. In Hesekiel 40 bis 48 wird doch der Tempel des tausendjährigen Reiches beschrieben, den der Herr Jesus, der Messias, einmal bauen wird. Und der äußerste Vorhof wird 1,5 auf 1,5 Kilometer sein. Also 500 Ruten auf 500 Ruten. Hesekiel 42, Vers 20. Aber das bedeutet, dass einmal all diese Berge rundherum in den Tempelberg integriert werden. Dass also die Plattform so erweitert wird, wie man das früher beim Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, da hat man ja den Berg mit Bethesda hat man integriert, indem man das Bethesda-Tal dazwischen aufgeschüttet hat. Und das wird geschehen mit allen diesen Bergen, die werden alle ausgeglichen werden, so dass der Vorhof der Heiden im tausendjährigen Reich all diese Berge mit einschließt. Das heißt, der Golgatha-Felsen wird dann in den Vorhof des neuen Tempels kommen. Als Gedächtnis für die Heilstat Gottes für alle Völker. Völker. Und dann haben wir Psalm 125, 3 bis 5, die Aussicht, dass im Blick auf den Frieden für Israel Gott einmal alle Ungerechtigkeit bestrafen wird und die Gläubigen belohnen wird. Ja, bevor wir eine Treppe höher gehen, gehen wir jetzt in die Pause. Psalm 126, ein Lied der Hinaufzüge. Als der Herr die Gefangenschaft oder das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da ward unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Führe unsere Gefangenen zurück, Herr, gleich Bächen im Negev. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin, tragend den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel, tragend seine Garben. Wir haben bereits schon über Vers 1 gesprochen. Ich habe erklärt, dass dieser Ausdruck ein technischer Ausdruck ist aus der Prophetie. Das Schicksal wenden, das Schicksal Judas, das Schicksal Israels, das Schicksal Zions hier. Dieser Psalm zeigt, dass Gott das Geschick Zions, des Tempelberges, zum Erstaunen für Israel und die Völker vollständig wenden wird. Eine Teilerfüllung haben wir bereits erlebt. Die Befreiung des Tempelberges im Sechstagekrieg 1967. Und wenn man die Bilder sieht von der Eroberung und dann diese Eroberer oben auf dem Tempelberg, wie die strahlen, dann sieht man genau diesen Vers vor sich. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da ward unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Und effektiv unter den Völkern hat man in aller Welt eben erkennen müssen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Aber die vollständige Befreiung steht noch bevor bei der Wiederkunft des Messias Jesus. Jesaja 31, 4 bis 5 haben wir heute schon gelesen, wie der Herr selber auf dem Berg Zion kämpfen wird und Jerusalem schonen, befreien und erretten wird. Dann kommt dieses Gebet in Vers 4, führe unsere Gefangenen zurück. Nun, immer noch gibt es so viele Juden in aller Welt, in der Zerstreuung. Wenn man denkt, in den USA allein sind es Millionen. Es ist erst ein Teil zurückgekehrt. Und so sieht man die Bitte der Zurückgekehrten, führe unsere Gefangenen zurück. Und dann wird ein Vergleich wieder gemacht. Herr, gleich Bächen im Negev. Vielleicht ist bei Ihnen übersetzt im Mittagslande. Im Hebräischen steht Negev. Das ist also das Südgebiet von, das trockene Südgebiet von Israel, die Negev-Wüste. Nun, auch hier ist es wieder nötig, dass wir ein solches Bild wie die früheren Bilder klären. Und man kann es nur verstehen, wenn man den Negev kennt und wie dort so die Umstände sind. Im Winter haben wir ja in Israel die Regenzeit. Und da beginnt die Wüste Judäa zu blühen und auch der Negev voller Blumen ist die Wüste. So im Februar ist die allerschönste Zeit in Negev. Das ist die Zeit, wo dann die Wadis, also diese trockenen, meistens trockenen Bäche, eben diese Winterbäche, Wasser bekommen. Im Negev ist es ganz speziell, da sieht man das, man sieht ja dort sehr gut in die Weite und sieht alles voller kleiner Bäche, die sich aber nach und nach miteinander verbinden und in noch viel größere, massive Flüsse sich dann vereinigen. Das ist ganz typisch für den Negev. Dieses Bild findet man nicht in der judäischen Wüste. In der judäischen Wüste hat man einfach die Wadis, so jeder Winterbach für sich. Aber im Negev, also über große, weite Gebiete hinweg, dieses sich vereinigen von kleinen Bächen zu großen Strömen. Das wird hier als Bild gebracht für die Rückführung aus der Zerstreuung. Und genau so ist es geschehen ab 1882 bis heute schon. Und es geht weiter. Da hat eine erste Aliyah begonnen, und das hat wieder eine zweite gefördert, eine weitere. Und so flossen gewissermaßen diese kleinen Ströme, diese Wadis zusammen, zu einem Strom, der sich gewissermaßen im Land Israel eben so vereinigte. Da können wir diese jüdischen Einwanderungswellen ab 1882 bis heute und dann noch darüber hinaus angesprochen sehen. Und dann wird allgemein gesagt, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Israel hat in der ganzen Geschichte so viel Tränen gesehen. Aber die Hoffnung ist hier ausgesprochen, einmal kommt die Zeit, wo diese Tränen vorbei sein werden, wenn der Messias kommt. Und dann wird der große Jubel entstehen, dann wenn Zion endgültig und völlig befreit ist. Wir wissen ja, 1967 wurde der Tempelberg erobert. 1980 wurde der Tempelberg annektiert. Aber heute die ganze Welt drückt und macht, dass das jüdische Volk den Tempelberg wieder hergibt. Also die volle Befreiung des Tempelberges, die wartet, die lässt noch auf sich warten. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Und dann kommt plötzlich ein geheimnisvoller Er. Er geht weinend hin, tragend den Samen zum Säen. Wer ist dieser Er? Das ist der Wichtigste in der ganzen Geschichte, ganzen Heilsgeschichte. Der Herr Jesus in Johannes 12, Vers 24 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So ist der Herr Jesus unter Weinen aus Zion hinausgeführt worden. Er wurde ja auf dem Tempelberg Zion, wurde er vom hohen Priester zum Tod verurteilt. Und dann kam die ganze Leidensgeschichte. Er ging hinaus vor die Tore Jerusalems. Er geht weinend hin, tragend den Samen zum Säen. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Und durch sein Erlösungswerk hatte er eine so reiche Frucht von Millionen von Erlösten zustande gebracht. Er kommt heim mit Jubel, tragend seine Garben. Nun, das wird hier in Verbindung mit dem Zionsberg gebracht, denn das steht ganz zentral. Dort wurde der Erlöser zum Tod verurteilt, aber so hat er die Grundlage gelegt für diesen künftigen Jubel. In Hebräer 5, Vers 7 wird ausdrücklich gesprochen, wie der Herr Jesus mit starkem Geschrei und Tränen Gott gebetet hat, er möge ihn aus dem Tode zu erretten. Es steht nicht ihn retten vor dem Tod, sondern aus dem Tod. Also unter starkem Geschrei und Tränen. Da denken wir speziell an Gethsemane, hat er Gott gebetet, ihn aufzuerwecken. Was am dritten Tag dann geschehen ist. Wir gehen zu Psalm 127. Ein Lied der Hinaufzüge von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, Vergebens arbeiten daran die Bauleute. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, vergebens wacht der Wächter. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, spät aufbleibt, das Brot der Mühsal esst. Also gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Siehe, ein Erbteil des Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht, wie Pfeile in der Hand eines Helden. So sind die Söhne der Jugend. Glückselig der Mann, der mit ihnen seinen Köcher gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Wie gesagt, etwas Besonderes, ein Psalm von Salomo. Er war ja der Erbauer des ersten Tempels auf Zion. Und hier wird betont, dass der Mensch aber das Tempelhaus Gottes nicht bauen kann, wenn nicht Gott selber das Gelingen gibt. Und Jerusalem, die Stadt, kann nicht in Sicherheit gebracht werden, wenn nicht Gott das Gelingen gibt dafür. Und aus dieser Erfahrung heraus wird das verallgemeinert, dass es allgemein so ist, man kann früh aufstehen, bis spät aufbleiben, man kann wirklich arbeiten wie ein Verrückter und es bringt nichts. Anderen kann Gott das geben, sogar im Schlaf. Und hier haben wir gewissermaßen das Geheimnis der Fruchtbarkeit im Arbeiten. Das ist effektiv ein Geheimnis. Ich denke immer wieder mal über das Thema nach. Manchmal kann man so viel arbeiten und es kommt nichts dabei heraus. Und manchmal ohne viel Anstrengung und es gelingt alles. Ist doch eigenartig. Wir denken immer, je mehr Zeit wir haben, desto mehr Ergebnis. Und wir merken genau, dass manchmal brauchen wir ganz wenig Zeit und es kommt zu viel Ergebnis. Und manchmal haben wir ganz viel Zeit zum Arbeiten und es bringt nichts. Es ist ein göttliches Geheimnis dahinter. Und das wird hier angesprochen. Gott kann uns sogar im Schlaf das geben, was wir mit Arbeiten nicht hinkriegen. Es ist kein Aufruf zum Müßiggang hier. Denn der 2. Thessalonische Brief sagt klar, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist klar. Aber es wird hier gezeigt, wer meint, eben so viel krüppeln zu müssen, damit das Ziel erreicht wird, der sieht gar nicht, dass ein Geheimnis im Zeitmanagement liegt. Ein göttliches Geheimnis. Also Gott kann uns auf wunderbare Art Gelingen geben. Und hier ist schön, wenn es heißt, also gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Geliebter heißt auf Hebräisch Jedid. Und das ist eine Anspielung auf den zweiten Namen Salomos. 1. Samuel 12, Vers 24 bis 25 berichtet, wie David seinem Sohn den Namen Salomo, der Friedliche, gegeben hat. Aber dann ließ Gott durch einen Propheten ausrichten, nenne ihn Jedid Yah. Das ist der Geliebte des Herrn. Jedid Yah, der vom Herrn Geliebten. Und hier haben wir seinem Geliebten Jedid. So gibt er dem Jedid im Schlaf. Also eine Anspielung auf Salomo und das Gelingen, das Gott ihm gegeben hat beim Tempelbau. Und ausgehend von dem Wunder der Fruchtbarkeit beim Arbeiten, wird dann verwiesen auf das Wunder der Fruchtbarkeit im Zusammenhang mit Nachkommen. Vers 3, 4 und 5. Und auch das ist etwas, was Gott in seiner Souveränität gibt. Es gibt Menschen, die möchten gerne Kinder und sie bekommen keine. Und andere bekommen vielleicht eins nur, andere nur zwei, andere noch mehr. Es liegt ein Geheimnis dahinter, dass Gott in seiner Souveränität das bestimmt. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo man denkt, alles ist machbar. Das sehen wir in diesem Psalm. Nein, das ist alles abhängig von Gottes souveränem Handeln. Aber es wird hier deutlich gesagt, dass Nachkommen haben, dass Kinder haben, das ist ein, ein Geschenk Gottes, ein Segen von ihm. In unserer kinderfeindlichen Welt ist das natürlich für uns ein ganz wichtiger Psalm, der da Gegengewicht verleiht. Dann kommen wir zu Psalm 128. Das Thema ist hier der Segen von Zion aus. Glückselig an jeder, der den Herrn fürchtet, der da wandelt in seinen Wegen. Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Glückselig wirst du sein und es wird dir wohlgehen. Deine Frau wird gleich einem fruchtbaren Weinstock sein im Innern deines Hauses. Deine Söhne gleich Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Siehe, also wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Segnen wird dich der Herr von Zion aus. Und du wirst das Wohl Jerusalems schauen alle Tage deines Lebens und sehen deiner Kinder Kinder. Wohlfahrt, Shalom über Israel. Wir sehen sofort, dieser Psalm schließt an den vorherigen an. Das macht uns auch deutlich, dass die Abfolge der Psalmen war nie dem Zufall überlassen, sondern in allen Psalmabfolgungen liegt eine göttliche Ordnung. Also hier wird wieder angeschlossen an das Thema Arbeiten und das Thema Nachkommenschaft, das angesprochen wurde in Psalm 127 und hier entwickelt wird. Da haben wir also doppelte Glückseligkeit, Vers 1 und Vers 2. Und es wird betont, dieser Segen geht von Zion aus. Der Hauptblick in diesem Psalm ist bereits auf das tausendjährige messianische Reich, wenn dann der messianische Tempel auf dem Berg Zion sein wird. Und von hier aus wird Gottes Segen gehen auf die ganze Welt. Und die ganze Sache mit der Nachkommenschaft ist deswegen wichtig, weil Gott Israel in der Zukunft eine große Fruchtbarkeit schenken wird. Das wird ausdrücklich erwähnt in Jesaja 49, wo Gott sagt, Vers 19, denn deine Trümmer und deine Wüsten und dein zerstörtes Land, ja, nun wirst du zu Enge werden für die Bewohner und deine Verschlinger werden ferne sein. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng, mache mir Platz, dass ich wohnen möge. Und du wirst in deinem Herzen sprechen, wer hat mir diese geboren, da ich doch der Kinder beraubt und unfruchtbar war, verbannt und umherirrend. Und diese, wer hat sie großgezogen? Siehe, ich war ja allein übrig geblieben. Diese, wo waren sie? Also Gott verspricht Israel eine große Nachkommenschaft als Ersatz für die Kinderberaubung in der Vergangenheit. Und denken wir daran, in der Zeit des Dritten Reiches, 1 Million Kinder sind ermordet worden. Das ist so ergreifend in Yad Vashem, in diesem Gedenkmuseum in Jerusalem. Man hört in diesem dunklen Raum, wo man 1 Million Sterne sieht, hört man dauernd die Namen von kleinen Kindern, die ermordet worden sind. Heißt es zum Beispiel Samuel, so und so, geboren und 12 Jahre alt. Und dann kommt wieder ein anderes Kind. Die ganze Zeit hört man das. Und Gott verspricht hier diese Fruchtbarkeit in Psalm 128, diesen Segen von Zion aus, als Erstattung für all dieses Leid des Kinderverlustes. Und darum wird auch gesagt in Vers 6, und sehen wirst du deiner Kinder Kinder. Also hier wird auch betont in Vers 2 der Segen der Arbeit. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn wir arbeiten dürfen. der Segen der Nachkommenschaft. Und schön sind die Bilder. Für die fruchtbare Frau wird hier der Weinstock, der Inbegriff der Fruchtbarkeit ist, mit den Trauben. Und für die Söhne wird gebraucht der immergrüne und sich durch Ableger weiterpflanzende Ölbaum. Ganz interessant, dass eben hier die Kinder mit Ölbaumsprossen verglichen werden. Denn die Ölbäume sind immergrün und weiter, sie können sich auch durch Ableger, können sie sich weiter pflanzen. Also da hat in dem Ölbaum steckt eine ganz besondere Fruchtbarkeit. Man kann den Ölbaum zerstören und plötzlich kommt wieder ein Ableger, der das Leben dieses Ölbaumes trotzdem weiterführt, obwohl der Ölbaum abgeschlagen war. Wir gehen zu Psalm 129. Das Thema ist hier Israels Leidensgeschichte von Ägypten bis in die Endzeit. Ein Lied der Hinaufzüge. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Sage doch Israel. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Dennoch haben sie mich nicht übermocht. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Der Herr ist gerecht. Er hat durchschnitten das Seil der Gesetzlosen. Mögen beschämt werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Mögen sie sein wie das Gras der Dächer, welches verdorrt, ehe man es ausrauft. Womit der Schnitter seine Hand nicht füllt, noch der Gabenbinder seinen Schoss. Und die Vorübergehenden sagen nicht, des Herrn Segen über euch. Wir segnen euch im Namen des Herrn. Hier wird gesprochen über Israels Jugend. In Jeremia 2, Vers 2 wird von der Zeit des Auszuges aus Ägypten gesprochen, als von der Jugendzeit Israels. Wir können sagen, Israel ist bedrängt worden von Ägypten an. Wo die erste Judenvernichtung gewissermaßen stattgefunden hat. Und durch die ganzen 3500 Jahre finden wir das. Und Israel kann sagen, immer wieder haben sie mich bedrängt. Dennoch haben sie mich nicht übermocht. Vers 2. Dann der Vers 3 ist besonders bewegend. Da sehen wir die Leiden Israels, aber ganz besonders in einem Juden, und zwar in dem Herrn Jesus. In Johannes 19, Vers 1 wird auch berichtet, wie Pilatus ihn geißeln ließ. Und die Geißeln der Römer waren nicht nur Lederriemen, sondern an ihren Enden waren oft Widerhaken befestigt oder metallene spitze Teile. Wenn jemand gegeißelt wurde, so wurde der ganze Rücken in eine blutige Masse verwandelt. Das wird so sachlich nüchtern beschrieben, Johannes 19, Vers 1, Pilatus ließ ihn geißeln. Und das war genau das. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Und in diesem Psalm wird in Verbindung mit der Leidensgeschichte Israels und des Messias besonders die Zionshasser erwähnt, in Vers 5. Und wenn wir denken, all dieser Widerstand heute gegen den jüdischen Besitz von Zion ist eigentlich ein Zionshass. Was der Islam, was den Islam charakterisiert und auch die UNO und so weiter, das ist Zionshass. Und hier in diesem Psalm wird ganz speziell das Gericht Gottes ausgesprochen über die Zionshasser. Also auch hochaktuell. Und schauen wir uns wieder die Bilder an, die gebraucht werden. Sie sollen sein wie Gras auf den Dächern, das verdorrt, das man überhaupt nicht gebrauchen kann, nachdem man überhaupt nicht fragt. Das niemanden interessiert. Also völlig wertlos. Dann kommen wir zu Psalm 130. Wir sehen, jeder Psalm wäre Stoff für eine halbstündige bis stündige Predigt. Und wir greifen einfach so ein paar Perlen heraus. Psalm 130 habe ich überschrieben mit Israel braucht Sündenvergebung. Ein Lied der Hinaufzüge. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, merkst auf die Ungerechtigkeiten, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Ich warte auf den Herrn. Meine Seele wartet und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist Güte und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen von allen seinen Ungerechtigkeiten. Nicht wahr? Wenn wir wieder achten auf Schlüsselausdrücke, so merken wir sofort, dass es hier um das Problem der Sünde geht. Es wird gesprochen über Ungerechtigkeiten, über Vergebung, über Güte, über Erlösung und über Erlösen. Und wir finden hier ein Problem, das so im Gegensatz steht zu dem Feindeshass. Das war ein Problem für Israel in der ganzen Zeit. Aber hier haben wir ein Problem, das aus dem Herzen selber hervorkommt. Das Sündenproblem. Und hier wird gezeigt, nur Gott kann das Sündenproblem lösen. Und Israel harrt in diesem Psalm auf Gott, der ein Gott der Vergebung ist. Und dieses Warten wird hier verglichen wie das Warten der Wächter, Stadtwächter, auf den Morgen. Die warten, bis endlich die Sonne aufgeht. Und da ist es doch interessant zu sehen, dass in Malachi 4,2 oder nach anderer Zählung 3, Vers 20 die Wiederkunft Christi als Aufgang der Sonne beschrieben wird. Wird dort gesprochen von der Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird für Israel, mit Heilung für Israel. Das ist also das Harren auf das Kommen des Messias, der schließlich Israel auch das Problem der Sünde lösen wird. Und wir sehen nicht durch Gesetz, sondern durch Gnade, Güte. Nicht durch Leistung, sondern rein aus Gnaden allein. Und für uns nun ist es interessant, dass im Neuen Testament, da nennt der Herr Jesus sich in Offenbarung 22, Vers 16, in Verbindung mit seiner Wiederkunft sagt er, ich bin der glänzende Morgenstern. Der Morgenstern, die Venus, wenn die aufgeht in der Nacht, dann weiß der Astronom, dass jetzt bald der Morgen kommt. Aber es ist noch Nacht. Die Sonne ist noch nicht über dem Horizont erschienen. Und 2. Petrus 1, Vers 19 sagt, wir sollen auf das prophetische Wort achten, wir Christen, bis der Morgenstern aufgeht. Das heißt, bis der Herr Jesus Christus kommt zur Entrückung. Und das ist noch vor der Wiederkunft, wenn er kommt als Richter der Welt, die Sonne der Gerechtigkeit. Da haben wir die Wiederkunft Christi, noch in der Dunkelheit, plötzlich kommt sie unerwartet, und dann geht die Nacht weiter, das ist die Drangsalszeit, und nachher kommt der Herr Jesus sichtbar für Israel. Also das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Wir als Christen warten auf das Kommen des Herrn Jesus als Morgenstern in der Nacht und Israel wird dann warten, wie die Wächter warten auf den Morgen, bis die Sonne der Gerechtigkeit sichtbar für die ganze Welt erscheint. Ich glaube, wir alle haben den Aufgang der Venus verpasst diese Nacht, oder? So verpasst bei der Entrückung die große Masse der Welt diesen Moment. Plötzlich sind sie weg. Aber wenn der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, dann ist er so offensichtlich wie der Sonnenaufgang heute Morgen. Wir kommen zu Psalm 131. Ein Lied der Hinaufzüge von David. Herr, nicht hoch ist mein Herz, noch tragen sich hoch meine Augen. Und ich wandle nicht in Dingen, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und gestillt? Gleich einem entwöhnten Kind bei seiner Mutter. Gleich dem entwöhnten Kind ist meine Seele in mir. Harre, Israel, auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Da sind wir deutlich eine Treppenstufe höher als im Psalm 130. Wo es um das Problem der Ungerechtigkeit und der Vergebung ging. Aber jetzt geht es um Demut und völlige Ruhe in Gott. David sagt, mein Herz ist nicht hochmütig. Das ist genau das Gegenteil, was wir von Natur sind. Wir sind rebellische, stolze Menschen. Von Natur. Aber was Sündenvergebung, die wirklich erfahren ist, bewirkt, das ist Demut. Dass wir sehen, wir sind so klein und Gott ist so groß. Das führt zu echter Demut. Und so wird auch in Römer 12, Vers 3 gesagt, dass wir nicht höher von uns denken sollen, als zu denken sich gebührt. Und dann in Römer 12, 16 wird gesagt, dass wir nicht auf hohe Dinge sinnen sollen. Und dann sagt David, ich habe meine Seele beschwichtigt wie ein entwöhntes Kind. Was ist ein entwöhntes Kind? Wir haben das 6-mal erlebt. Die meinen, sie kommen nicht aus ohne Milch während der Zeit des Stillens. Und dann können sie bei der Mutter sein und gar kein Thema mehr. Also Entwöhnung ist der Zustand, ist eine Reifung, die da erreicht ist. Ein erster Ablösungsprozess, kann man sagen. Wichtig. Wir gehen von klein auf einen Schritt um den anderen in der Entwicklung. Ein Ablösungsprozess und die Kinder wissen plötzlich, also wissen in Anführungsstrichen, was früher unentbehrlich zu sein schien, darauf kann ich heute verzichten. Das ist aber eine Entwicklung. Und so verstehen wir auch, warum Abraham in 1. Mose 21, als Isaak entwöhnt wurde, die haben ein Fest gefeiert. Wer von uns hat ein Fest gefeiert, als bei jedem Kind, das entwöhnt worden ist? Aber eigentlich eben wäre das durchaus nach dem Beispiel von Abraham angebracht, denn es ist etwas Schönes. Jetzt ist das Kind schon wieder einen Schritt weiter. Wir haben also die Tendenz, wir möchten gerne, dass die Kinder so lieblich bleiben wie ganz am Anfang. Aber eigentlich ist es so, dass wir uns für jeden neuen Entwicklungsschritt wieder neu an den Besonderheiten freuen sollen. Nun, hier, David vergleicht sich mit einem entwöhnten Kind und er kann gewissermaßen so ruhig sein in Gott und auf Dinge verzichten, die für ihn früher unverzichtbar schienen. Und da können wir uns natürlich auch fragen, was sind das? Was können das jetzt ganz konkret für uns für Dinge sein, die wir eigentlich verzichten können? Früher war das irgendwie unverzichtbar, aber heute können wir das, weil wir einfach eine Ruhe in Gott erleben. So ganz im Sinn, wie Augustin, der gesagt hat, Herr, das Herz des Menschen ist unruhig, bis es ruht in dir. Dann kommen wir zu 132. Zion, der auserwählte Berg für den Tempel. Ein Lied der Hinaufzüge. Gedenke, Herr, dem David alle seine Mühsal, welche dem Herrn schwur, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs. Wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich schlaf, gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Siehe, wir hörten von ihr, das heißt von der Bundeslade, in Ephrata. Wir fanden sie in dem Gefilde Jaars. Lasst uns eingehen in seine Wohnung, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Stehe auf, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Lass deine Priester bekleidet werden mit Gerechtigkeit und deine Frommen jubeln. Um Davids, deines Knechtes willen, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten oder deines Messias. Der Herr hat dem David geschworen, in Wahrheit, er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren, welche ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen, immer da. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhe immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. Und seine Priester will ich bekleiden mit Heil, und seine Frommen werden laut jubeln. Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe eine Leuchte zugerichtet meinem Gesalbten oder meinem Messias. Seine Feinde will ich kleiden mit Schande, und auf ihm wird seine Krone blühen. Wir haben gesehen, wie zentral der Zionsberg ist für die Stufenlieder. Und hier wird nun betont, dass der Herr Zion auserwählt hat. Mose, ich habe das unter Punkt 3 hier erwähnt, hat den auserwählten Ort für die Opfer 21 Mal angekündigt. Ich habe hier alle Stellen angegeben. Aber nie hat Mose gesagt, wie dieser Ort heißt. Es vergingen Jahrhunderte, bis David Jerusalem, diese jebusitische Enklave, erobert hatte. Und dann wurde ihm prophetisch geoffenbart, das ist der Ort. Und darum hat David sich dann so die Mühe gegeben, alles vorzubereiten für den Tempelbau. Aber Gott hat ihm sagen lassen durch Nathan, du sollst das nicht tun. Das soll dann dein Sohn Salomo ausführen. Aber das war Davids tiefer Wunsch, Gott einen Tempel auf dem Zionsberg, dem Berg, den er erwählt hat, hier nach Vers 13, zu bauen. Also der Herr hat Zion erwählt. Und interessant, hier steht, nicht für 1000 Jahre, sondern wir haben hier gelesen, dies ist meine Ruhe immer da. Der erste und zweite Tempel war während 1000 Jahren auf dem Zionsberg. Aber Gott hat gesagt, hier will ich wohnen, immer da. Das ist auch wieder so eine Stelle, die zeigt, dass es einen dritten Tempel geben wird. Ein dritter Tempel muss kommen. Denn Gott hat gesagt, das ist der Ort, wo ich wohnen will, immer da. Und das Allerheiligste war auf dem Felsen in der Oma-Moschee. Also die ist am falschen Ort, so oder so. Und hier konzentriert sich die Weltpolitik heute. Die Welt vereinigt sich mehr und mehr gegen Gottes Auserwählung von Zion als seinen Ort für den Tempel. Nicht wahr? David hat ja den Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen, was hier zum Ausdruck kommt. In 2. Samuel 7, 1 bis 7 wird das auch so schön beschrieben. David hatte diesen Wunsch. Aber Gott sagt ihm, nein, du sollst mir dieses Haus nicht bauen.
Aber ich will ein Haus für dich bauen. Und das ist ein Wortspiel, weil Haus, Bayit auf Hebräisch, kann bezeichnen das Tempelhaus, aber es kann auch eine Dynastie bezeichnen. Also eine Familie. Und Gott sagt, ich will dir, David, eine Dynastie bauen, ein Haus. Und aus dieser Dynastie sollte dann der König Israels kommen, der Messias. Und wir wissen ja, dass der Herr Jesus eben von David direkt abstammt durch Maria. Also Gott sagt auch hier als Antwort auf den Wunsch Davids, Vers 11, von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Und das weist hin auf den Messias, der durch Maria ein direkter biologischer Nachkomme von David war als Mensch. Vielleicht noch eine Erklärung zu diesem geheimnisvollen Ausdruck. Es wird gesagt in Vers 6, siehe, wir hörten von ihr in Ephrata. Wir fanden sie in dem Gefilde Jaars. Das ist eine poetische Umschreibung von Kiriat Jearim. Jaar heißt Wald, Jearim heißt Wälder. Und in Kiriat Jearim war ja eine Zeit lang die Bundeslade stationiert. 1. Chroniker 13, Vers 6. Und David hatte dann den großen Wunsch, die Bundeslade aus Kiriat Jearim hinüberzuführen nach Jerusalem zum Tempelberg. Ja, und so kommen wir zu Psalm 133. Wir kommen immer mehr zum Höhepunkt. Zweitletzte Stufe. Ein Lied der Hinaufzüge von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Wir kennen diesen Psalm gut, nicht zuletzt durch ein berühmtes israelisches Lied. Hinematov umanaim shevedachim gam yachat. Das ist dieser erste Vers. Siehe, wie gut und wie lieblich. Im Hebräischen umfasst dieser Vers dreimal drei Wörter und dreimal drei Buchstaben. Gut, nicht, dass man dauernd den Zahlen nachrennen soll, aber hier ist es irgendwie doch auffällig, denn wir haben doch in Johannes 17 gesehen, wie der Herr Jesus die Einheit in der Gottheit vergleicht mit der Einheit im Volk Gottes. Und hier dieser wunderbare Vers, der so schön die Beziehung des Volkes Gottes untereinander beschreibt, ist durch die Zahl 3 förmlich charakterisiert. Übrigens, ich habe ein Wort hier in diesen neun Wörtern schwarz herausgestrichen. Sieht man das? Gam. Und warum? Weil das normalerweise in den Bibelübersetzungen nie übersetzt worden ist. Das heißt nämlich auch. Und irgendwie haben die Übersetzer immer Probleme gehabt, da sollen wir mit dem auch anfangen. Das passt doch gar nicht. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Und es kam einem irgendwie zu viel vor und so hat man das im Deutschen normalerweise gar nicht wiedergegeben. Aber hier folgt auf dem Blatt wörtlich, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Hier ist guter Rat teuer. Was bedeutet das? Es bedeutet dies. Brüder, es geht um Brüder, die gehören doch sowieso verwandtschaftlich zusammen. Aber ob Brüder denn auch wirklich miteinander etwas zu tun haben wollen, das ist gar nicht so selbstverständlich. Dass es einen Zusammenhalt innerhalb eines Volkes gibt, das ist gar nicht selbstverständlich, auch wenn man miteinander verwandt ist. Und darum heißt es hier, in dem Sinn, gut und lieblich ist es, wenn zu der verwandtschaftlichen Zusammengehörigkeit, Brüder, auch das einträchtige Zusammensein kommt. Also das jüdische Volk, manchmal die ersten Siedler, die gekommen sind nach Palästina, die haben miteinander wirklich überhaupt nichts am Hut gehabt. Der ist da, die Gruppe ist da, die anderen sind dort. Die haben überhaupt nicht den Zusammenhalt gesucht. Aber sie waren von der Abstammung her Brüder. Und darum dieser Psalm sagt, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander sitzen. Shevet heißt eigentlich sitzen, kann auch wohnen bedeuten. Aber hier geht es ja nicht um das Wohnen in Zion, alle im Tempel zusammen sind und einträchtig beieinander sitzen. Und jetzt kommen zwei ganz eigenartige Vergleiche. Diese Einheit des Volkes wird verglichen wie Öl auf dem Haupt Aarons und wie der Tau des Hermons. Was sollen wir damit? Nun, auch da müssen wir wieder diesen Bildern nachgehen und uns fragen, wie funktioniert das klimatologisch, das mit dem Hermon, und wie ist das mit dem Öl von Aaron? Auf dem Blatt steht 133, 2 und 3. Bei beiden Vergleichen, die mit dem Wort wie eingeführt werden, geht es um eine Flüssigkeit. Zunächst Öl und dann Tau. In beiden Fällen werden durch Flüssigkeit zwei räumlich entfernte Punkte miteinander verbunden. Bei Aaron, der Kopf, da fließt das Öl hinunter über den Bart, aber dann nicht auf den Saum hier, nur beim Halsausschnitt, sondern hier muss man diesen Ausdruck Saum verstehen, den Saum unten bei den Füßen. Das sind so die Extrempunkte, oder? Kopf bis Fuß. Das Öl verbindet also den Punkt da oben, durchs Herabfließen über den Bart, über die Kleider bis zum Saum bei den Füßen. Jetzt das Gleiche. Der Hermon im Norden Israels und dann im Süden die Berge Zions. Die werden miteinander verbunden, klimatologisch. So. Der Hermon im äußersten Norden lag ja im Gebiet der 10 Stämme. Die Berge Zions hingegen im Südreich der 2 Stämme. Der Hermon ist heute das Skigebiet von Israel. Also dort gibt es viel Flüssigkeit, viel Wasser. Somit ist der, übrigens der höchste Punkt dieser Kette liegt auf 2814 Metern. Dieses Gebiet ist gewissermaßen ein Feuchtigkeitsreservoir. Und wenn durch klimatologische Vorgänge die Feuchtigkeit des Hermon dann später wieder als Tau auf die Berge Zions fällt, so wird Norden mit Süden verbunden durch eine Flüssigkeit. Aber hier wird es deutlich, hier geht es um die Verbindung der 10 Stämme im Norden mit den 2 Stämmen im Süden. Und dabei haben wir gesehen, nach Salomo wurde ja das Volk Israel gespalten. Und hier geht es darum, wenn die Spaltung des Volkes aufhört, dann kann nämlich der abgespaltene Teil ein Segen, eine Erfrischung werden für die im Süden. Anstatt gespalten zu sein, können sie einander gegenseitig Erfrischung bringen. Und das finden wir so schön, zum Beispiel in der Zeit von Hiskia, ich habe die Stellen hier angegeben, 2. Chroniker 30, da kamen viele Überläufer aus den 10 Stämmen nach Jerusalem und wollten dort Gott anbeten, wie auch die im Süden. Und bei Asa, 2. Chroniker 15, 8 bis 9, kamen wieder Überläufer aus verschiedenen Stämmen. Das war noch früher. Sie kamen nach Süden. Und die haben so zusammen dann in Jerusalem die Einheit erlebt, trotz der Spaltung nach Salomo. Aber die haben ihre Schuld abgesagt, die haben Dinge in Ordnung gebracht und sind so nach dem Süden gekommen. So hat sich das als Volk erlebt, was es Gemeinschaft ist, wenn Spaltung zwischen Gläubigen aufgehoben werden können. Und nochmals zu dem Bild mit dem Aaron und seinem Bart. Das ist fast neutestamentliche Sprache. Also das Volk Gottes wird mit dem Hohenpriester verglichen, mit seinem Körper. Und so wird ein Extremteil, der Kopf, wird verbunden mit dem Öl, mit den Füßen. Und das ist doch irgendwie wie neutestamentlich, denn die Gemeinde, 1. Korinther 12, Vers 13, wird ja bezeichnet als der Leib Christi. Christus heißt der Gesalbte. Messias, der Gesalbte. Da geht es genau um das Öl, das herabfließt und oben mit unten verbindet. Hier geht es auch darum, wenn wir bedenken, das Öl, ein Bild des Heiligen Geistes in der Bibel, der Heilige Geist kann getrennte Gläubige, die zum Leib Christi gehören, er kann sie vereinigen. Nicht durch billige Ökumene und Gleichmacherei äußerlich und so, sondern als ein Werk des Heiligen Geistes. Darum das Öl. In der Apostelgeschichte 10, Vers 38 wird ja vom Herrn Jesus gesagt, er war mit Heiligem Geist gesalbt. So sehen wir den Zusammenhang Öl, Heiliger Geist. Und in der Gemeinde gibt es ja so unterschiedliche Leute. Nach 1. Korinther 12, Vers 13, Sklaven, Freie, Juden, Griechen, Galater 3, 28, Männer, Frauen, Apostelgeschichte 6, 1, Hebräer, Hellenisten. Hebräer, das sind die Inlandjuden, die Hebräisch sprechen konnten. Und die Hellenisten waren Auslandjuden, die stark von der griechischen Kultur geprägt waren. Spannungsfeld. Dann haben wir Barbaren und Skythen in Kolosser 3, Vers 11. Das sind alles so verschiedene Gruppen. Wie können die zusammengefügt sein zu einem Leib? Da sind ja die Probleme sind ja vorprogrammiert. Ja, aber durch den Heiligen Geist kann eben trotz solcher Unterschiede kann die Einheit zum Ausdruck kommen. Und da müssen wir wieder sehen, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig, auch einträchtig beieinander sitzen. Interessant ist noch, der letzte Vers spricht von Leben bis in Ewigkeit. Also auch im Alten Testament wird über das Thema ewiges Leben gesprochen. Nicht erst zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16. Und wir schließen mit der letzten Stufe. Jetzt kommen wir gleich zum Nikanor-Tor, ja? Das uns dann den Zugang zum Tempelhaus gewissermaßen öffnet. Ein Lied der Hinaufzüge. Siehe, preist den Herrn, alle ihr Knechte des Herrn. Die ihr steht im Haus des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Der Herr segne dich von Zion aus, der Himmel und Erde gemacht hat. Jetzt geht gewissermaßen mit der letzten Stufe geht das Nikanor-Tor auf und wir sehen in den Priestervorhof. Ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn, in den Nächten. Jetzt sind wir oben. Da sehen wir die Priester im Tempel. Aber hier wird gesagt, sie stehen im Haus des Herrn in den Nächten. Und das ist ungewöhnlich. Weil der Tempeldienst war immer tagsüber. Das letzte Opfer, das Abendopfer, wurde um 3 Uhr geschlachtet. Und das schloss dann auch den Tagesopferdienst ab. Das erste um 9 Uhr. Das war das Morgenbrandopfer. Und nur zwischen 9 Uhr und 3 Uhr, das war die Zeit des Schlachtens. Und durch die Nacht war der Gottesdienst aus. Übrigens, 9 Uhr, dann ist der Herr Jesus ans Kreuz geschlagen worden. Um 3 Uhr ist er gestorben. Matthäus 27. Also diese Eckzeiten markieren die Eckzeiten des Kreuzes von Golgatha. Aber hier in den Nächten. Nun, es gab ein Fest, wo 24 Stunden am Tag Gottesdienst war. Und das war das freudigste Fest überhaupt, das Laubhüttenfest. Das letzte dieser 3 obligatorischen Feste. Es war das freudigste Fest, weil ein paar Tage vorher war Yom Kippur und das ganze Volk musste Buße tun. Und wenn ein Volk Buße tut, dann kann es sich nachher richtig freuen. Und so feierte man also auch nachts
dieses Fest wird in 3. Mose 23, Vers 40 wird ausdrücklich gesagt, dass man sich da freuen muss. Und 5. Mose 16, 14 und 15 betont das nochmals zweimal. Man soll sich nur freuen. Und dieses Fest soll gefeiert werden 7 Tage lang. Und so hat man es Tag und Nacht gefeiert. Was macht man nachts, wenn es dunkel ist? Nun, zur Zeit der Evangelien hat man im Frauenvorhof 25 Meter hohe Leuchter gehabt. Und die hat man angezündet. Jede Lampe, es waren immer 4 an einem Lampenständer auf 25 Meter Höhe. Jede Lampe fasste 9¼ Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Und dieses Licht vom Tempel hat dann Jerusalem überstrahlt. Und da wurde nachts also gefeiert. Der Herr Jesus war ja auch am Laubhüttenfest in Johannes 7. Und dann in Johannes 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und da spielt er an auf das Licht in den Nächten des freudigsten Festes. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und so enden die Stufenlieder. Wir sind oben angelangt. Die große Freude. Und ist es nicht erstaunlich, nach Sacharja 14, Vers 16 wird das Laubhüttenfest dann für die Völker der Welt das zentrale Tempelfest sein. Jedes Jahr müssen sie aus der ganzen Welt nach Jerusalem reisen. Darum braucht es so einen großen Vorhof, 1,5 auf 1,5 Kilometer. Jedes Jahr müssen sie nach Jerusalem reisen, um dort den Herrn anzubeten auf Zion. So sehen wir, wie also diese Stufenlieder effektiv einen Überblick geben über die ganze Geschichte Israels, wie Gott durch Not zum Licht führt. Und für uns ist es geschrieben, dass wir sehen, wie uns der Herr durch tiefste Not im Leben zum Licht hinführt. Das war auch der Wahlspruch der Hugenotten in dieser schrecklichen Verfolgungszeit der Reformation. Die haben sich immer wieder getröstet mit Post tenebras lux. Nach der Finsternis das Licht. Ja, ich wage, dass wir noch zusammen beten, dass vielleicht einige Brüder sich ganz kurz im Gebet äußern.